Ich bin vor einigen Jahren in der Badi gesehen, zu Ostermundigen, wo meine Kinder noch ein bisschen jünger waren, so im Preteens- und Teensalter. Und dann konnte man Tüchlein noch Tüchlein legen. Und dementsprechend habe ich ein bisschen zugelassen, was die nebendran so miteinander schwätzen. Was als neugieriger Mensch noch so ein bisschen spassig ist, das zuzulassen. Und dann haben zwei Frauen so ein bisschen neben uns gelegen und haben diskutiert, was bei ihnen dran ist. Und er die eine zur anderen gesagt, weisst, ich muss viel arbeiten, weil ich muss meinen Kindern etwas leisten können. Jeans für 200 Franken, das ist bei ihnen in der Klasse gerade so, da gehörst du dazu, wenn du Jeans für 200 Franken hast. Und die dürfen ja nicht daneben stehen in der Schule. Und hier nebenan sind wir gelegen, Kathrin und ich haben uns angeschaut, Jeans für 200 Franken, da kannst du jetzt mit H&M gar nicht mithalten. Aber vielleicht, der Thomas hat das schon in der Begrüßung gesagt, vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, wow, so die Angst, daneben zu stehen, der Angst, nicht dazu zu gehören, das Gefühl, mit dabei zu sein. Es gibt in der Bibel einen Schreiber oder eine bekannte Person, die bewundere ich unglaublich. Also das ist nicht mehr menschlich. So. Der hat mal Folgendes gesagt. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos. Beim Danebenstehen. Meine Freude ist grenzenlos. Das hat Johannes gesagt, der Täufer, Johannes 3, Kapitel 3, Vers 29. Er war ja der christliche Superstar, der sich die Welt noch gedreht hat, wo im Jordan die Leute vorbeikommen. Man muss sich das vorstellen, er hat relativ exotisch ausgesehen mit seinem Kamelmantel und so weiter. Und die Leute kommen bei ihm vorbei und er wird abgelöst von Jesus. Und er kann es für sich selber sagen, jetzt gehe ich in den Hintergrund und meine Freude ist grenzenlos, wenn ich in den Hintergrund komme. Unglaublich. Also das könnte ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich will mit dabei sein. Die Frage geht meistens noch einen Schritt weiter. Dass die Leute sagen, ich will nicht nur mit dabei sein, sondern ich will auch, was mir zusteht. Es hat in Deutschland vor Jahren eine Punkband gegeben, Fettes Brot haben die geheissen. Die haben folgendes gedichtet mal in einem von ihren Song: Ich will mit dabei sein, nicht nur dumm daneben stehen. Kein Bock mehr auf immer nur das Beste geben und trotzdem immer nur von Resten leben. Wir wollen nicht nur nicht daneben stehen, sondern wir wollen auch, was uns zusteht. Und meistens wissen wir das sehr genau, was uns zusteht. Manchmal tun wir das dann nicht gerade formulieren, was uns zusteht. So hat zum Beispiel ein Kind, Patrick, im Kindergarten, ist er, als er am Mittag heim ist, hat er der Mutter erzählt, weisst, im Kindergarten bin ich immer der Boss, wenn wir miteinander spielen. Dann hat die Mutter gefragt, ja, wie ist das? Hast das, was machen die anderen Kinder? Sind die mit einverstanden, wenn du immer der Boss bist? Dann sagt der Patrick, ja Mensch, das habe ich denen gesagt, dass ich der Boss bin. Wir wollen nicht daneben stehen, wir wollen das, was uns zusteht. Und weil wir ein bisschen kultiviert sind, sagen wir das aber nicht unbedingt. Daneben stehen ist nicht das Ende. Ich möchte gerne jetzt eintauchen in die Geschichte von Mephibosheth. Das ist die Geschichte im Alten Testament, oder eine von den Geschichten im Alten Testament, die wahrscheinlich die neutestamentlichste Geschichte ist im Alten Testament. Wenn ich die Geschichte anschaue, habe ich das Gefühl, die hat sich verirrt im Alten Testament. Die gehört eigentlich eher ins Neue Testament. Aber sie zeigt etwas davon, dass Jesus wie etwas angelegt hat beim David, und so wie ein Bild gewoben hat um David herum, wo man schon ganz, ganz viele Anzeichen sieht auf den Retter Jesus. Und darum ist es eine wichtige Geschichte, die wir miteinander anschauen. Der Mephibosheth ist ein Sohn von Jonathan. Er hat früher Angst geheissen, das ist auch noch so ein spannendes Detail. Er hat früher Merib Baal geheissen. Streiter gegen Götzen oder Sieger gegen Götzen. Im Alten Testament hat man ja häufig King entsprechender Bestimmung genannt, die die Eltern für ihr Kind gesehen haben. Also der Jonathan und seine Frau haben ihn genannt Streiter gegen Götzen, Gewinner gegen Götzen. Das wäre der Hoffnung, die Hoffnung von den Eltern, die Hoffnung, die sie auf ihn hatten. Er hatte eine höhere Stellung in Israel durch das Königsein vom Grossvater, das Glück auf seiner Seite, Streiter gegen Götzen, und er kommt der Krieg, der schreckliche Krieg in Israel. Und es heisst im Samuel-Buch, dass er auf der Flucht vor dem Krieg lässt ihn das Kindermädchen fallen. Einfach so. Kein goldiger Wagen, kein Helikopter, wie es bei den Amerikanern, wie sie rausfliegen aus dem Afghanistan. Er, das Kindermädchen, lässt ihn fallen. Ich möchte noch einen Moment bei dem bleiben stehen, weil ich merke, dass das die Erfahrung ist von ganz, ganz vielen Menschen, fallen gelassen zu werden. Fallen gelassen zu werden. Und er macht das etwas mit uns. Man hat die letzte Woche eine grosse Artikelserie miterleben im Schweizer Fernsehen, was das macht mit jungen Menschen, wenn sie ihre Eltern fallen lassen wegen einer Scheidung. Ja, das ist dann sehr weit gegangen, dass sich das gesteigert hat bei dieser jungen Frau mit bis zu einem Hass gegen Freikirchen, die sich ihre Eltern getrennt haben und sie fallen lassen. Ich konnte es nachvollziehen. Als ich mal ein Bärchen getraut habe, ist ein paar Wochen vor der Trauung haben sich ihre Eltern getrennt. Und dann das Gefühl, fallen gelassen zu werden von den Eltern, und kann ich jetzt noch heiraten? Es ist ein unglaublich Herzgefühl. Es ist das Gefühl, das ich vorhin mit beschrieben habe, mit dem, was nicht daneben stehen. Es ist ein genau gleiches Gefühl, ein berechtigtes Gefühl. Wir lesen nichts über solche Sachen, was das auslöst bei den Menschen. Das würde mich jeweils interessieren. Was das gemacht hat mit dem Merib Baal, was das bei ihm ausgelöst hat. Wir sehen etwas davon, was es gemacht hat. Auf jeden Fall war er behindert seit diesem Vorfall. Weil ein Kindermädchen hat lassen, ist er behindert. Das ist jetzt für unsere Zeit vielleicht mit unserem guten Sozialsystem ein bisschen weniger schlimm. Zur Zeit von damals war es so, wenn das so war, ist er sicher nicht König geworden. Also er wusste, durch den Unfall werde ich nicht in die Linie vom König Saul und eventuell vom Jonathan und der Merib Baal der nächste König sein. Geht gar nicht. Als Mensch mit einer Beeinträchtigung hast du in der damaligen Zeit keine Chance gehabt, irgendwelche Leitungsfunktionen, sei es im Tempel oder in der Gesellschaft oder in der Politik, zu bekommen. Noch viel schwieriger, der Krieg hat sehr weit geführt, dass sein Vater und auch sein Grossvater im Krieg gestorben sind. Alles ist zerstört. Jetzt mache ich hier kurz eine Klammer auf. Weil mir manchmal den Eindruck haben, wenn du eine solche Kindheit erlebt hast, kann es mit dir in der Zukunft nicht gut kommen. Es gibt einen ganz wichtigen Schreiberling aus den USA, der Malcolm Gladwell. Der ist ein Schreiber beim New Yorker, das ist so eine linksliberale Wochenzeitung in den USA, ganz bekannt, er gehört zu den besten Schreiberlingen in den USA. Er hat für seine Zeitung, die er geschrieben hat, müssen die Geschichte von David und Goliath untersuchen. Und das hat bei ihm etwas angeklungen, seine Kindheit. Er ist als Kind in der Sonntagsschule bei einer ganz strengen Richtung der Mennoniten und hat das alles abgelegt. Und er untersuchte die Geschichte von David und Goliath und sagt am Schluss, als er die Geschichte untersucht hat, ich werde wieder Christ. Das ist ja so fantastisch, was der Gott ist. Ich folge wieder Gott nachher. Und dann schreibt er das Buch «David und Goliath, die Kunst, Übermächtige zu bezwingen». Ich habe das Buch in Zürich an der Bahnhofstrasse in der grossen Buchhandlung gefunden, in der Wirtschaftsabteilung. Dort ist das Buch zu finden. Es ist ein Wirtschaftsbuch, wie man lernt aus der biblischen Geschichte von David gegen Goliath. Und zwar tut er in diesem Buch ganz, ganz viele Persönlichkeiten aus den USA hat er interviewt und schreibt dann ihre Geschichte auf. Und schreibt auf, dass die zum Teil einen ganz, ganz schwierigen Hintergrund hatten. Mit Haufen Zerbruch. Einer der führenden Ärzte aus den USA, der im Kinderheim aufgewachsen ist. Und er zu einem der führenden Kinderärzte in den USA geworden ist. Oder die Geschichte von Boys. Der Boys ist aufgewachsen in einem ganz grossen ländlichen Gebiet von den USA, Legastheniker, in der Schule. Das war ein Kampf ohne Ende. Er konnte durch das Lesen nichts behalten können, sondern nur das, was er gehört hat. Also hat er in der Schule gelernt, ich komme dann weiter, wenn ich ganz exakt zulasse. Weil durch das Lesen kommt nichts an. Und er hat gedacht, ja, wenn ich in diesem ländlichen Gebiet muss ich nicht studieren, das längt, wenn ich um ein paar Jahre in die Schule gehe. Dann sind sie umgezogen nach Kalifornien und Kalifornien ist ein Bildungsgebiet. Dort hat er angefangen zu studieren, Jura ist er studieren. Es gibt, glaube ich, kein Fach, das so viel muss lesen und so viele Gesetzestexte muss drin haben. Und dort hat er so gemacht, dass er jeweils die anderen Studenten hat ihm erzählt, was sie was gekommen ist. Er war in jeder Vorlesung dabei gewesen. Er hat sich Notizen gemacht und er hat sich angewandt, ganz, ganz langsam zu reden. Weil da ist er nicht gern gestockt als Legastheniker und hat Wörter verwechselt. Und er ist ein Prozessanwalt geworden. Weil ein Prozessanwalt muss hören, was deine Zeugen und die Anklagten und so weiter und Staatsanwalt sagt. Und ist mittlerweile einer der bekanntesten Staatsanwälte in den USA, vertritt ganz wichtige Leute in den USA. Durchs Hören. Wir haben manchmal den Eindruck, ja, es gibt auch wünschenswerte Schwierigkeiten. Wünschenswerte Sachen. Wenn du so Geschichten erlebst, wie der Mephibosheth, ist das nicht das Ende. Aber wie schon gesagt, es kann noch schlimmer kommen. Schlussendlich hat seine Umgebung den Namen geändert. Meribbaal hat er früher geheißen, Sieger gegen Götzen. Und dann ist ihn umtauft. Mephibosheth, Verbreiter der Schande. Ich komme ja aus einem Gebiet von der Schweiz, wo man allen Übernehmen gibt. Also da heisst keiner normal, sondern einfach, es sagt allen irgendetwas anderes. Aber so, wenn du so einen Namen überkommst, Mephibosheth, Verbreiter der Schande. Und er hat die anderen hinter seinem Rücken fertig gemacht. Das heisst über seine Freunde, dass sie ihn verraten haben und so weiter. Und er, als er gewohnt hat in Lodabar. Lodabar ist im Bernischen der Kachelihölle der Welt. Der Müllgrube der Welt, Lodabar, ist dort, wo sie den Abfall abgeladen haben. Dort hat er gewohnt. Also, du kannst nicht mehr weiter hinten ankommen als der Mephibosheth. Und jetzt schauen wir an, was das mit ihm macht. Ja, muss ich für immer voll daneben stehen. Wir lesen jetzt in 2. Samuel 9, ich lese jetzt gerade die Geschichte vor, das Verhalten von David, vom König David. Der König David ist für mich ein außerordentliches Beispiel. Er hat ja das Schrecklichste erlebt mit dem Großvater von Mephibosheth. Das Schrecklichste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Gott hat ihn gesendet und gesegnet zum zukünftigen König. Einer, der gar nicht nach Gott fragt, steht ihm im Weg und weiss schon lange, dass er zurücktreten muss und tritt nicht zurück, verhindert es, will sogar der David mehrmals umbringen. Der steht im Weg. Und jetzt lesen wir die Geschichte, wie er dem Enkel von dem Grossvater alles vergibt und alles zurückgibt. Positiv. Ich würde gerne an diesem Teil in der Bibel lesen, David, wie hast du das gemacht, deinen Feinden so zu vergeben? Das ist unglaublich. Ich lese vor. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigt ihn, du brauchst keine Angst zu haben, dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephibosheths Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Micha heißt, wer ist wie Gott? Sag einmal den Spitzensatz aus dem Bibeltext. Mephibosheth, du sollst von jetzt an mein persönlicher Gast sein. Du darfst mit meinen Königssöhnen an meinem Tisch essen und ich gebe dir den ganzen Besitz deines Großvaters zurück. Ich habe eine blühende Fantasie. Und dann haben wir das so ein bisschen vorgestellt, wie das muss sein. Der hockt an dem Tisch, der Salomo. Später der weiseste Mann, den die Erde bis zu diesem Zeitpunkt je gesehen hat. Vielleicht ist schon einiges angelegt in Weisheit. Auf jeden Fall könnte das sehr ein spannender Gesprächspartner sein am Tisch. Dann ist der Absalom am Tisch gehockt. Der Absalom war so viel charismatisch, dass er nur mit klein reden ganze Städte dazu gebracht hat, gegen seinen Vater aufzustehen und ihm nachzufolgen. Der war so unglaublich charismatisch. Das muss sehr spannend sein, mit dem Absalom am Tisch zu hocken. Dann ist der Amnon am Tisch gehockt. Kurze Zündschnur. Da ist der Zorn mit ihm zwischen ihnen durchgebrochen und das ist nicht gut rausgekommen in seinem Leben. Das ist sehr spannend, mit zornigen Leuten am Tisch zu hocken, weil sie nicht gerade auf die verrückt sind. So. Sonst ist es ein bisschen weniger spannend. Mit denen ist er am Tisch gehockt. Seine Selbstbeschreibung ist, ich komme aus der Müllabfuhr, dort, wo man den Müll hergeht. Ich heiße Verbreiter der Schande und ich bin es nicht wert. Und er wird geholt an den Tisch unter Königssöhnen. Das ist die eine Seite, die von Mephibosheth. Die andere Seite ist die von David. Die Größe von David sagen, klar ist der Sohn von Jonathan sein bester Freund. Aber hier in diesem Vers hat es geheißen, ich gebe dir den Besitz deines Grossvaters eins zu eins zurück. Er hat sich versöhnt mit dem Saul. Der David ist hier in diesem Beispiel ein ganzes, ganzes starkes Beispiel für Gott selber. Und jetzt möchte ich dich einladen, als die, die heute Morgen da sind, oder vielleicht auch per Livestream oder nachher später die Predigt zuzulassen, sich selber mal an den Tisch zu setzen. Und das Gute ist, an dem Tisch, wo Jesus uns einlädt, hockt Jesus selber oben am Tisch. Das ist ganz wichtig. Jesus sitzt oben am Tisch. Also alle anderen sitzen unten am Tisch. Auch ich als Leiter der FG Schweiz sitze unten am Tisch. Keiner von uns, egal was er für eine berufliche, geistliche Verantwortung hat, hat irgendwo, dass er oben am Tisch sitzt. Der Platz ist besetzt. Und zwischen Jesus und uns ist das Tischtuch zerrissen. Zwischen dem, der sich nicht beeinflussen von uns Menschen, zwischen dem, der heilig ist, zwischen dem, der total gerecht ist, und zwischen uns, die unten sitzt, ist das Tischtuch zerrissen. Wir haben keine Chance. An diesem Tisch dürfen angenommen sitzen, wenn wir nicht durch den, der oben am Tisch hockt, uns Gerechtigkeit zugesprochen wird. Der Römerbrief sagt das folgendermaßen in Kapitel 5, Vers 8 und 11. Gott aber hat uns seine grosse Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat sich mit uns durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Aber schon jetzt sind wir von Freude und Zuversicht erfüllt, weil wir Gott nicht mehr gegen uns haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns den Frieden mit Gott gebracht hat. Das Tischtuch flicken kann nicht mehr selber, das flickt Jesus. Und das hat er geflickt durch seinen Tod und seine Auferstehung am Kreuz von Golgatha. Dort hat er es geflickt. Und wenn wir das annehmen, dürfen wir Platz nehmen an diesem Tisch und werden eingesetzt als Königstöchter und Königssohn von Jesus. Was für eine Ehre. Und ich möchte euch einladen, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Weil das eine Ehre ist, zu Jesus zu gehören. Und wenn wir ihn haben auf unserer Seite, dann müssen wir nie mehr daneben stehen. Das heisst, am Ende von Jesus, am Ende vom Leben von Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, dass sogar der Vater im Himmel ihn verlassen hat. In dem Moment hat er alle Gottferne von uns getragen und hat uns ermöglicht, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Gott schafft Neues. Darf ich das in einem Beispiel erzählen? Ich bin sicher, ob ich es hier schon mal erzählt habe, und sonst ist es eine gute Erinnerung. Geschichte von meinem Schwiegervater aus Deutschland. Er ist schon länger gestorben, er ist schon länger bei Jesus. Sein Leben, seine Religion war Arbeit und Blau-Weiss, also der FC Schalke 04, der wahnsinnig gute Fußballclub aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrpott, der jetzt leider abgestiegen ist in die zweite Liga. Das war sein Leben. Schalke 04. Mit wehenden Fahnen, Schal zum Auto aus, runterfahren in den Ruhrpott und dann, wenn sie gewonnen haben, singend wieder zurückfahren ins Siegerland. Dann hat er im Stahlbau gearbeitet. Er hat so eine riesige Halle auf der ganzen Welt aufgestellt, Stahlbau. Unglaublich anspruchsvoll und harter Arbeitsalltag. Und wird früh pensioniert, weil es im Stahlbau nicht mehr gut gegangen ist zu dieser Zeit in Deutschland. Mit 58 früh pensioniert, geht ein Stück weit in ein Loch, weil die Arbeit, die sein Lebensinhalt ist, wie weggefallen ist. Dann vielen Menschen auch helfen und so weiter. Und in seinem Nachbarort hat es einen Schuhmacher gegeben. Der hat viel verstanden von Jesus und ein bisschen weniger von Schalke. Und die sind zusammen mit, haben sie genau gekannt von der Schule und so weiter. Und er hat gern gespottet über den Schuhmacher. Das ist der blöde Fromm. Zu dem gehe ich sicher nie. Und er, als er pensioniert ist, war seine Frau als Hilfe dort als Verkäuferin mitarbeiten in der Schuhmacherei. Und dann schreibt er die mit und hat mit dem Schuhmacher angefangen. Über Jesus, über den Wert des Lebens. Und ist immer wie öfter zu dem Schuhmacher reden, über Jesus und den Wert des Lebens und den Sinn des Lebens. Das hat ihn fasziniert. Zu dem, was er früher gesagt hat, zu dem Frommen gehe ich nie. Dann hat er etwas festgestellt, und zwar gibt es Leute gegeben, die reingekommen sind, die der Schuhmacher begrüßt hat, lieber Bruder oder liebe Schwester. Ihn hat er aber nie so begrüßt. Und das hat nervt. Und dann eines Tages in der Schuhflickerei fragt er ihn, sag mal Hans, warum sagst du dem Bruder und mir sagst du das nie? Und dann hat ihm der gesagt, ja, wenn du Jesus annimmst in dein Leben und ihn einladest, im Nachfolgestehen, dann würde ich dir auch Bruder sagen. Dann sind sie runtergeknallt, dort in der Maschine. Und der gibt sein Leben Jesus in dem Moment, mit 8, 59 Jahren alt. Jemand, der sein Leben lang nur Arbeit gekannt hat und Schalke 04. Und in der gleichen Art, wie er Schalke 04 nachher gefolgt ist, folgt er nachher Jesus nachher. Hilft den Menschen, geht in die Gemeinde. Ich habe ihn nie gesehen, ein Buch lesen vorher. Und ab dem Augenblick, jeden Morgen sieht man eine Stunde die Bibel lesen. Unglaublich. Und dann hat er uns das ein paar Wochen später haben wir ihn besucht und dann hat er uns erzählt, weisst du, ich bin jetzt auch ein Bruder. Und die Freude, das ist das, was ich meine, dass Jesus uns einlädt, den Tisch. Das ist die Erfahrung, die der Egon gemacht hat. Und plötzlich eingeladen zu sein, den Tisch, und der darf dabei sein. Gott lässt uns ein, an den Königstisch, und er schafft Neues, wir dürfen Königskinder sein. Jetzt muss ich hier noch einen Moment bleiben stehen. Weil, ganz ehrlich, die Königstöchter und Königssöhne am Tisch um den König David, das hat sich leider nicht geändert. Das ist im Neuen Testament genauso halunkisch weitergegangen wie beim König David schon. König David, der Absalom, der Amnon und so weiter, wie all die Kinder geheißen haben, am Tisch gehockt. Im Neuen Testament sind die genau gleichen Kinder am Tisch gehockt. Der Judas, der beschissen hat, der Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, die anderen, die auch vorgesprungen sind, was darum gegangen ist, am Kreuz Jesus zu unterstützen. Wir sind immer noch in der genau gleichen Situation, es hat sich noch nichts geändert, und heute hocken die genau gleichen Leute am Tisch. Die gleichen Halunken wie damals. Und dann sagen wir, ja, weisst, Peter, wenn du wüsstest, wer alles an diesem Tisch hockt, dann würdest du mir recht geben, dass ich nie an diesem Tisch Platz nehmen muss. Und er sagt dir, weiss ich, ich hocke ja selber auch dort. Du hast total recht. Aber es geht nicht um die anderen, es geht um den, der oben am Tisch hockt. Der lässt ein, nicht ich. Jesus lässt ein, an diesem Tisch Platz nehmen. Und ich weiss, dass ich noch nicht so heilig bin und meine Ecke und Kante und zwischen so provozieren, dass ich die Leute verrückt mache. Ja, das weiss ich. Aber er lässt ein, nicht ich. Und darum bist du eingeladen. Und dann geht es darum, zu vergeben. Und es ist nicht gern gleich einfach zu vergeben. Ich möchte euch ein Beispiel gerne erzählen von meiner Situation. Ich war kürzlich eingeladen, also vor einigen Wochen eingeladen, bei der Einsetzung von einer ganz wichtigen, von einer ganz wichtigen Person in der Kirchenalltag im Berner Münster. Und es war schon außerordentlich, dass ich als Freikirchenleiter eingeladen war. Und er hat es eine Begebenheit gegeben in diesem Gottesdienst, wo sie die Person gesegnet haben. Und dann haben sie von allen christlichen Leiterinnen und Leiter, die es gibt in der Schweiz, also von grossen Dachverbänden, ist jemand davor gestanden, außer dir. Ich bin nicht eingeladen worden, davor zu stehen. Und dann siehst du die Leute vorne und dann denke ich, ja, Jesus, einige von denen kennen dich nicht einmal persönlich und dürfen jetzt beten und ich muss hinten Platz nehmen. Und dann kannst du das kultivieren im Herzen und sagen, das nächste Mal, wenn ich dieser Person begegne, sage ich dir das. Treiben das unter die Nase, dass sie sich falsch verhalten. Ja, und dann das nächste Mal begegne ihr, probiere ihr zu begegnen, wie Jesus das auch da hat. Ihre vertrauensvolle, ihre wertschätzende Haltung. Und dann gehe ich heim und löse die Sachen mit Jesus. Vergebe die Sachen und dann gehe ich weiter. Das ist das, wo wir aufgefordert sind, wenn wir eingeladen sind an den Tisch. Wir können gerne die Ausrede bringen, ja, wenn du wüsstest, weißt du, der Amnon, wenn du wüsstest, der Absalom, der Judas. Und die, die heute dran sitzen. Ja, das ist klar, die sitzen auch heute noch dran. Aber es geht nicht um die, es geht um Jesus selber. Darum möchte ich dich am Schluss jetzt von der Predigt gerne einladen. Für diejenigen möchte ich einladen, die noch gar nie Platz genommen haben an diesem Tisch. Dann möchte ich dich einladen anstelle von Jesus und einladen, in die Beziehung mit Jesus zu kommen. Er ist das Beste, was uns begegnen kann. Er kann etwas außerordentlich gut, was wir nie zustande bringen. Das heisst in der Bibel, dass er heilig ist. So viel heilig, dass er nie gesündigt hat. Und trotzdem sitzt er mit uns Menschen an diesem Tisch und lässt uns an diesem Tisch Platz nehmen. Wenn ich in die anderen Religionen hineinschaue, dann sehe ich gerne, dass sich die Religionsführer möglichst abgesondert haben von den Menschen, die versagt haben. Und er lässt sie erst recht gerade ein. An den Tisch zu kommen. Und dann bist du heute Morgen eingeladen, an den Tisch zu Platz zu nehmen und das, was Jesus geschaffen hat, durch sein Tod am Kreuz für dich persönlich zu nehmen. Und vielleicht hat es einige, die heute Morgen sagen, ja, weißt du, wenn du wüsstest, wie ich verletzt worden bin, dann würdest du verstehen, dass ich an diesem Tisch nicht mehr Platz nehmen kann und nicht mehr in die Gemeinde gehen und für mich mein Christsein leben. Und dann möchte ich dir sagen, ja, du hast recht. Aber der Weg führt immer über Jesus und er sagt dir, vergib deinen Feinden. Ganz einfach. Ja, manchmal brauchen wir nächtelang, für den Leuten zu vergeben. Aber gleich, das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht anders, weil der oben am Tisch uns das sagt. Ich möchte einladen, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Wir sind Eingeladige und dann dürfen wir sagen, wir sind Königskinder. Das ist unsere Wertschätzung. Söhne und Töchter vom König selber. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und er möchte die Band bitten, mit uns hineinzunehmen ins Singen. Ich möchte ganz herzlich danken, Jesus Christus, dass du nicht einfach bestehen bist bei diesem zerrissenen Tuch mit uns Menschen, sondern uns einlatscht in der Nachfolge für dich. Und ich möchte bitten, dass, uns das, dass wir das können, von Herzen dir nachfolgen. Und den Menschen, die uns zu Leid geweckt haben, einfach vergeben. Egal, ob unsere Gefühle dafür sprechen oder nicht, das spielt in diesem Fall keine Rolle. Sondern einfach zu vergeben, damit wir ein gutes Verhältnis zu dir haben, oben am Tisch. Ich möchte dir danken für die Ausrichtung. Jetzt auch gerade, wenn wir miteinander singen, möchte ich dir bitten, dass du unser Herz berührst und dort, wo Verletzungen da sind, dass du sie heilst und dort, wo eine Einladung von dir da ist, dass wir sie annehmen können. Amen.